Die wahren Motoren der Transformation sind aber immer Emotionen. Das ist die Liebe, es ist das Mitgefühl. Das ist viel, viel stärker. Das, was wir lieben, das beschützen wir. Da diskutieren wir nicht. Wir kämpfen dafür, wir schützen dafür. Und wir Menschen sind da leider sehr entkoppelt mittlerweile. Also mich fragen manchmal Menschen, ja, wieso setzt du dich denn so für diese Umwelt da ein? Das ist doch so ein Quatsch. Das gibt so viel coolere Sachen, wo man viel mehr Geld mit verdienen kann. Und dann sage ich als Antwort, weil es unsere Heimat ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Ich bin Marisha.
Und ich bin Hannah. Und gemeinsam hören wir heute von drei spannenden Gästen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Es geht heute um unser Verhältnis zur Welt, vom direkten Erleben bis hin zur konzeptionellen Ebene und natürlich immer wieder darum, was das mit unserer Gesundheit zu tun hat.
Wir sprechen mit dem Biologen und Techno-DJ Dominik Eulberg über das Staunen und die Begeisterung für unsere Mitwelt. Dann werden wir von Sabine Gabrisch, Professorin für Klimawandel und Gesundheit, über Planetary Health und ihre Gedanken zu unserem Verhältnis zur Natur hören und in einem Gespräch mit dem Autor Fabian Scheidler noch tiefer genau da reingehen, also ins Mensch-Natur-Verhältnis. Zunächst sitzen wir hier mit Dominik Eulberg. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön mit euch zu sprechen.
Dominik, du hast Ökologie studiert und setzt dich viel für den Erhalt von Biodiversität ein. Vor allem aber bist du bekannt als Techno-DJ. Magst du uns da mal auf deinen beruflichen Werdegang mitnehmen?
Ja, genau. Also ich bin seit 32 Jahren jetzt schon Techno-DJ und habe aber eigentlich Ökologie studiert in Bonn und auch schon dann als Nationalpark Ranger gearbeitet im Nationalpark Müritz und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und dann wurde ich 2003 aber mit meiner Musik quasi über Nacht sehr erfolgreich, wurde Newcomer des Jahres, Produzent des Jahres, Top-DJ. Und da dachte ich mir, ui, das habe ich eigentlich gar nicht so geplant. Und die Verlockung war aber groß dann, um die ganze Welt zu reisen. Und dann habe ich auch gemerkt, das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte, weil das mir eine Bühne bietet, dieses als arrivierter Künstler, weil man in viele Sendungen eingeladen wird und überall Interviews hat. Und das kann man dann nutzen, um Menschen zu sensibilisieren für die Schönheit erstmal und dann auch für die Schützenswürdigkeit der Natur, weil es ist immer diese kausale Kette. Wir schützen nur das, was wir auch schätzen, was wir lieben. Und dann, ja, ist das bei mir quasi seit 2003 immer mehr verwachsen ineinander zu einem. Also ich mache zum Beispiel ein Naturkundemuseum in Berlin, mit dem mache ich sehr, sehr viele Sachen zusammen, weil da gab es ja schon vor 150 Jahren das Humboldtsche Bildungsideal. Die haben gesagt, wirklich einen holistischen Blick auf die Dinge zu haben, sollte man Kunst und Wissenschaft gleichermaßen ausbilden, weil das war ja früher auch mal eins, Kunst und Wissenschaft, alle berühmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren früher auch Künstler, wenn man an Maria Sibylle Merian, Leonardo da Vinci oder Ernst Haeckel oder so weiter denkt. Ja, und so verwebe ich das immer mehr ineinander, dass ich gar nicht so richtig sagen kann, was bin ich denn überhaupt von Beruf? Das fragen mich immer die Leute, was sind sie denn jetzt von Beruf? Weil ich mache Biodiversitätsshows, das ist was Transdisziplinäres, ich entwickle Spiele, ich schreibe für Spektrum der Wissenschaft alle zwei Wochen eine Kolumne. Ich mache mit dem Jan Haft, arbeite ich an seinen Dokumentationen mit, mache da die Musik und so weiter. Also es ist alles ganz eng miteinander verzahnt. Deswegen würde ich sagen, ich bin von Beruf Natursensibilisierer.
Das ist eine schöne Berufsbezeichnung.
Ja, wie funktioniert das denn, diese Natursensibilisierung über die Musik? Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, wie in deiner Musik die Natur, also ja vor allem unsere lebendige Mitwelt, eine Rolle spielt?
Genau, also das mache ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen mache ich auf großen Festivals, wo ich spiele, zum Beispiel auf dem Fusion Festival, das ist ja das größte Festival für elektronische Musik. Da habe ich auf der Turmbühne aufgelegt, da waren schon so an die 20.000 Leute da. Und danach habe ich dann eine Fledermausführung gemacht, weil ich bin auch Fledermausbotschafter für den NABU. Und das finden die Leute dann ganz toll, wenn sie mit dem DJ, wo sie vorher so geraved haben, dann da hingehen, weil das zeugt eine Bindung, eine Verbindung. Sagen die, der ist cool, der weiß, ja, das scheppert richtig bei dem, da gehen wir jetzt mal hin. Und da waren da über 3000 Menschen, die bei der Fledermausführung mitgehen wollen. Also es war unmöglich, das zu machen. Dann bin ich einfach auf eine Bühne gegangen und habe eine Stunde lang mit dem Mikrofon über Fledermäuse geredet. Also das mache ich, dass ich es mit meinen Auftritten oft verknüpfe. Dann mache ich natürlich viele transdisziplinäre Projekte, wie zum Beispiel eine Vogelausstellung, wo ich Vogelstimmen oder auch andere Tierstimmen in MIDI-Daten und Noten transkribiert habe. Also für mich ist Natur die größte Künstlerin von allen. Diese überbordende Form- und Farbvielfalt, das ist einfach Wahnsinn, das kommt da nichts ran. Und Musik machen ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen. Ich kann die Note spielen, mit der Note spielen und da kann man schnell drin ertrinken in diesem Meer der Möglichkeiten. Deswegen fange ich immer mit einem Konzept an, bevor ich Musik mache. Und zum Beispiel bei meinem Album Mannigfaltig, da ging es darum, das ist mir da aufgefallen, ich war hier auf einer Nachbarwiese, da flatterte ein Tagfalter, der hat auf der Außenseite eine 8, also sieht Schuppen, die uns an eine 8 erinnern. Dann habe ich danach an Schwarzdornbüschen aufgespießte Insekten gesehen, das macht ja ein Singvogel bei uns, der Neuntöter, der spießt seine Beute auf Dorn oder spitze Äste. Man dachte früher, der würde 9 Tiere töten, bevor er eins verspeist, deswegen 9 Töter. Und dann habe ich im Wald ein Bilch gehört, also ein kleines Säugetier, der Siebenschläfer heißt, weil er so lange schläft. Und da dachte ich, Moment mal, 7, 8, 9. Und dann habe ich die Kausalkette weitergesponnen. Dann habe ich zu jeder Zahl von 1 bis 12 namentlich eine heimische Tierart gefunden. Nämlich Eintagsfliege, 2 brütiger Scheckenfalter, 3 Zehnspecht, 4 Flecklibelle, 5 Fleckwitterchen, 6 Lilienbohnen, Eule, 7 Schläfer, Goldene 8, 9 Töter, 10 Punkt Marienkäfer, Elfenbeinflechtenbärchen, habe ich ein bisschen geschummelt, aber egal. Und natürlich der 12 Punkt Spargelkäfer. Und das war in den deutschen Charts, das Album zwischen Helene Fischer und Rammstein. Das war im Playboy-Magazin, im McDonald's-Magazin und so weiter. Das heißt, dieses Thema Biodiversität, Vielfalt kam in vollkommen andere Medien rein, wo wir sonst so reinkommen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig damit, weil es Brücken schlägt.
Ja, es ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, wie du andere Menschen erreichst. Und ich glaube, wir konnten gerade viele neue Begriffe lernen, wo ja auch nochmal deutlich wird, wenn wir nicht kennen, wenn wir nicht mal wissen, wie das, was wir sehen, heißt, ja. Ist das mit dem Schätzen und Lieben schwieriger. Ich glaube, es kam auch schon sehr raus, dass du eine Begeisterung und eine Liebe zur Natur hast. Und du sprichst ja auch viel über Staunen. Was bedeutet denn Staunen für dich?
Naja, also die Sache ist ja die, wir leben ja im bemerkenswerten Zeitalter. Wir haben ganz wunderbare Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zum Beispiel letzte Woche war der Thomas Hörren hier, der Vorsitzende vom Entomologischen Verein Krefeld, die das Insektensterben da erforscht haben. Wir wissen das alles. Wir wissen auch sehr gut mittlerweile, was die Ursachen sind für den Klimawandel oder die Biodiversitätskrise. Aber es ändert sich ja nichts wirklich. Wir rennen ja weiter sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen uns als Homo suicidalis abzuschaffen. Und ich stelle immer wieder fest, dass das ganz wichtig ist, erstmal, weil die Leute entkoppelt sind. Wir müssen erstmal die Liebe zum Leben, die Biophilie, wie Erich Fromm das so schön nannte, wieder reaktivieren. Und die wahren Motoren einer Transformation, das ist ja, sind ja nicht wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind auch nur Werkzeuge, die eine Evidenz in einen Dialog reinbringen. Die wahren Motoren der Transformation sind aber immer Emotionen. Das ist die Liebe, es ist das Mitgefühl. Das ist viel, viel stärker. Das, was wir lieben, das beschützen wir. Da diskutieren wir nicht. Wir kämpfen dafür, wir schützen dafür. Und wir Menschen sind da leider sehr entkoppelt mittlerweile. Also mich fragen manchmal Menschen, ja, wieso setzt du dich denn so für diese Umwelt da ein? Das ist doch so ein Quatsch. Das gibt es doch viel coolere Sachen, wo man viel mehr Geld mitverdienen kann. Und dann sage ich als Antwort, weil es unsere Heimat ist. So einfach ist es. So, und das vergessen die Leute schon wieder. Also dann klickert es da oben. Oder ich meine schon allein dieser Begriff Umwelt, das ist ja schon Ausdruck dieser anthropozentrischen Hybris. Das sollte ja eigentlich Mitwelt heißen, weil wir sind Teil dieses hoch elaborierten Netzwerks der Biosphäre. Wir sind ja genetisch gesehen enger mit dem Schimpansen verwandt als der Schimpansen mit dem Gorilla. Und ich stelle fest, dass das zum einen das Staunen ist ganz, ganz wichtig. Das Staunen ist nämlich immer der Beginn einer emotionalen Erkenntnis. Und ich mache bei allem, was ich tue, meine Biodiversitätsshows, meine Musik, ich mache das nie mit erhobenem Zeigefinger. Ich mache das nie zu alarmistisch oder zu dystopisch, weil sich dann schnell so ein lebender Defitismus bei den Menschen breitet. Ich mache das ganz lustvoll und niederschwellig, weil das Lustvolle ist auch der Motor der Evolution, das sich ausprobieren am Rande der Möglichkeiten. Und das macht was mit den Leuten. Ich merke, dass das dann automatisch eine Bindung entsteht, eine Liebe wieder dazu entsteht. Und dann, wenn die Leute dann ankommen und sagen, okay, wow, wusste ich alles nicht, finde das so toll und ich habe jetzt Gänsehaut und möchte dafür kämpfen, was kann ich denn jetzt tun? Dann kann man denen sehr gut die Werkzeuge erzählen, aber nicht andersrum, denen direkt aufobtruieren. Das funktioniert einfach nicht. Und apropos Staunen, ich kann euch ja, wenn es okay ist, mal ein Beispiel nennen hier über Staunen, warum das so wichtig ist. Was mich auch geprägt hat in meiner Kindheit, das ist mein neues Album, Lepidoptera. Das ist ja die Ordnung der Schmetterlinge, das heißt der Schuppenflügler. Und ich bin ohne Fernseher groß geworden, ohne Medien. Meine Sinne waren sehr unbefleckt. Und ich erinnere mich an zwei Initialerlebnisse. Zum einen habe ich diesen Schmetterling hier gesehen. Das ist ein großer Schillerfalter. Das Interessante bei dem ist, die bläuliche Farbe, bläulich-violette Farbe, die man hier sieht, das ist keine Pigmentfarbe, weil das ein blaues Pigment herzustellen metabolistisch sehr, sehr aufwendig ist für Tiere, sondern es ist eine sogenannte Strukturfarbe. Das heißt, wenn man sich das unter dem Mikroskop anschauen würde, dann hätte man immer so kleine Prismen, die das Licht brechen und das so schillert. Und ich habe im Wald, war eine Baumwunde, das hatte mein Vater mir erst kürzlich erzählt, weil die gehen ja nicht an Blüten, die ernähren sich von Mineralien, von Baumsäften oder an Steinen oder an Pfützen oder auch Tierexkrementen. Und ich muss stundenlang mit offenem Mund davor gesessen haben, konnte das gar nicht glauben, dass da was ist. Und die Flügel bewegten dann so changiert und irisiert, so bläulich-violett. War ich total fasziniert. Und dann habe ich kurze Zeit darauf, also ich war da so 4, 5 Jahre alt oder so, diesen Schmetterling gefunden, Saturnia pavonia. Das ist ein kleines Nachtfaunauge. Das Besondere bei dem ist, die Imagines nehmen keinerlei Nahrung mehr zu sich. Also die adulten Falter, die zehren alleine von den Reserven, die sie sich als Raupe angefuttert haben. Die haben noch nicht mal einen Mund oder einen Darm. Und die leben nur zum Lieben. Die leben nur wenige Tage, um sich zu finden und fortzupflanzen über Pheromone. Und deswegen sind die, wenn man sie tot findet, noch sehr unversehrt. Und ich habe vor meinem Elternhaus ein männliches Nachtfornauge gefunden als Kind. Und wenn ihr mal genau hinschaut, das hatte ganz sublime, hochelaborierte Muster und ganz tolle Violett- und Pinktöne da. Und ich dachte wirklich, das wäre eine Brosche. Ich dachte in meiner kindlichen Naivität, eine feine Dame hätte da ihre Brosche verloren. Und ich habe gesagt, Mama, Mama, wo ist das nächste Fundbüro? Ich habe ein Schmuckstück gefunden und war völlig aufgelöst, bis mir dann mal dämmerte, dass es ein Schmetterling war. Da dachte ich so, oh mein Gott. Und das habe ich dann wie einen Schatz in meiner Nachttischschublade gehortet. Und das hat meine Biophilie sowas von hochgeballert, dass ich immer mit Schmetterlingsbüchern neben meinem Bett liegen gehabt und davon geträumt habe.
Allein wenn man dir zuhört, merkt man deine Liebe zur Natur und das Staunen, das wird tatsächlich sofort geweckt. Du hast beschrieben, dass es für dich ein ganz wichtiger Part war, dass du als Kind einfach irgendwie viel mit Natur aufgewachsen bist, dass du viel im Wald warst, dass du viel draußen warst, nicht so viel mit anderen Medien in Kontakt warst. Was glaubst du, braucht es, damit wir mehr in die Naturverbundenheit kommen?
Ja, also das sind zwei Dinge. Zum einen müssen wir die Leute an die Hand nehmen und den Horizont erweitern, weil Wissen erweitert den Erfahrungshorizont. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich meine Bücher schreibe oder meine Kolumne bei Spektrum der Wissenschaft schreibe. Zum Beispiel, es ziehen ja gerade die Kraniche überall hier. Klar, es ist auch ein trauriger Anlass, gerade mit der Vogelgrippe. Aber wenn man da die so ziehen sieht und hört, dann sind zum Beispiel zwei Dinge, die einem gar nicht so auffallen. Aber wenn man die Leute dafür sensibilisiert, dann fällt es den Leuten auf. Zum einen, man hört ja dieses Trompeten, das sehr powerfule, die haben ja ganz lange Luftröhre, die kann, glaube ich, 1,20 Meter lang werden, ein wunderbarer Resonanzkörper. Dadurch entsteht das Trompeten. Zwischendurch hört man immer so ein Piepsen, so piep, piep, piep. So als würden da Singvögel mitfliegen. Das sind die Jungtiere, die sind noch nicht im Stimmbruch. Ne? Also da muss man einfach mal drauf achten. Das nächste Mal, wenn die fliegen, dann hört man drauf, hört man genau hin, dann hört ihr auch dieses Piepsen. Und dann ist es so, bei uns Menschen, wir haben ja unabhängig von anderen Körpermerkmalen unterschiedliche Augenfarbe. Ich habe blaue Augen, du hast, glaube ich, grüne Augen oder braune Augen, wenn ich es richtig sehe. Also jeder hat andere Augen. Und so ist das auch bei den Kranichen. Manche Kraniche haben eine rote Iris und manche eine gelbe Iris. Und das ist was, das weiß man gar nicht. Aber wenn man das nächste Mal dann Kraniche auf dem Feld sieht oder an einem See rastend, man sieht die ja doch sehr nah, gerade mit dem Fernglas, dann achtet mal auf die Augenfarbe. Und dann werdet ihr baff sein, dass es da unterschiedliche Augenfarben gibt. Das ist etwas, was einem, kann sein, dass man schon jahrzehntelang Kraniche beobachtet hat, das ist einem nie aufgefallen. Das heißt, Wissen erweitert den Erfahrungshorizont. Das kann einen da an die Hand nehmen. Oder wie Goethe das so schön sagte, wir nehmen nur das wahr, was wir kennen. Dann ist es aber so wiederum, spätestens wenn ich auf quantenphysikalische Ebene gehen würde, jetzt mit meinem Wissen, dann würden wir wissen, dass wir gar nichts wissen, dass wir gar nichts verstehen. Ja, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Und das kann mitunter auch hinderlich sein, weil, wie Humboldt das schon so schön sagte in einem Brief an Goethe, die Natur muss gefühlt werden. Also viele Dinge können wir nicht kognitiv begreifen. Ob ich euch jetzt liebe oder nicht liebe, da kann ich nicht drüber nachdenken. Das fühle ich oder ich fühle es nicht. Ne? Und so ist es auch in der Natur.
Wie siehst du denn unser Verhältnis zur Natur als Menschen aktuell?
Ja, also ich meine, zum Optimismus gibt es hier keine sinnvolle Handlungsalternative, wie der Philosoph Karl Popper das so schön sagte. Allerdings fällt mir das echt zunehmend schwerer, da optimistisch zu bleiben, weil ja gerade dieses ganze Politische doch sehr antiquiert ist, weil es gibt gewisse Naturgesetze, wo es keinen Sinn macht, dagegen zu gehen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Zum Beispiel die Sperrkraft, die ist da, ob wir wollen oder nicht. Da können wir nicht drüber nachdenken. So ist es auch in der, ja, bei der Klimakrise. Das sind Naturgesetze, das sind Mechanismen, wo es nicht um Meinungen geht. Also das finde ich, weiß nicht, wie ich sagen soll, ich finde es sehr befremdlich, was da stattfindet. Ja, dass es da Menschen gibt, die wirklich an wissenschaftliche Fakten glauben, würde ich schon fast sagen, weil es hat eigentlich ja nichts mit Glauben zu tun, aber sagen ja und andere einfach sagen, nö, bin ich anderer Meinung, also diese Wissenschaftsverdrossenheit, dieses Postfaktische, was ich einfach, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal so zurückentwickeln. Aber ich finde, das Wichtigste ist, was ich vorhin auch sagte, und deswegen ist das auch der Bereich, warum ich da arbeite, wo ich arbeite, warum ich nicht an irgendeiner Universität oder sowas arbeite, oder weil ich finde, das Brückenschlagen, das ist das Entscheidende, das Verbinden, weil diese ganzen Krisen, die wir haben, ob jetzt die Biodiversitätskrise oder Klimakrise, das schaffen wir nur im Kollektiv. Und da kommt Kunst und Kultur als ganz wichtiger und wertvoller Vektor rein, weil sie ist erstmal lustvoll, das ist ja der Motor der Evolution, wie wir gehört haben. Es schlägt Brücken, kennt keine Ländergrenzen, meine Musik verstehen alle. Und das kollektive Zelebrieren von Musik, das ist seit jeher der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Also das finde ich wichtiger denn je. Diese Festivals oder diese Clubnächte, ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende, war ich auf dem ADE in Amsterdam und dann in der Rakete in Nürnberg. Rakete in Nürnberg, das ist ein alter Club. Das ist so wunderbar, weil das Publikum da so divers ist. Also die Leute gehen da halt eben hin wegen der Musik, wegen dem Zelebrieren des Lebens. Egal, welche Hautfarbe, welches Alter sie haben, welche sexuelle Orientierung haben. Und auf dem Dancefloor sind alle Menschen gleich. Es entsteht wieder ein kollektives Gefühl. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen sind das Keimzellen, das sind wichtige Orte der Utopie, wo die Leute überhaupt wieder mal in Resonanz treten miteinander, wo die sich überhaupt begegnen. Und dann passieren ja wunderbare Sachen, wenn wir zusammen Musik rezipieren, dazu tanzen. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass sich bei Musizierenden die Gehirnwellen synchronisieren. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, Dopamin, Serotonin und es werden sogar Bindungshormone, Oxytocine dabei frei. Und das zeigt ja, wie wichtig das ist für die Menschheit, weil das ist nur bei überlebenswichtigen Aktionen wie Nahrung und Sexualität, wenn sonst solche Hormone frei. Und ja, also ich finde es einfach wichtig, dass man über solche Orte der Utopie die Menschen wieder zusammenführt.
Das ist ein eindrücklicher Appell dazu, das Leben und das Miteinander zu feiern. Du hast gerade Glück und Bindung angesprochen, also Sachen, die für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden wichtig sind. Wir wissen ja, dass der Aufenthalt in der Natur zum Beispiel Stress reduziert, uns ausgeglichener macht, dass wir natürlich in eigentlich jeder Hinsicht auch physisch von der Welt da draußen abhängen. Ist das was, das du dir so bewusst machst? Also was für Anknüpfungspunkte zu Gesundheit siehst du denn in deiner Arbeit?
Naja, sehr, sehr viele. Also ich meine zum einen, dass unser menschlicher Körper ist ja ein Teil der Natur, da sind unsere Sinne drauf gemacht. Also nicht nur diese rein direkten physikalischen, physiologischen Sachen, sondern auch zum Beispiel Vogelgesänge machen uns glücklich, wenn wir sie draußen hören. Und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das konnte auch bewiesen werden in Studien, je mehr Vögel singen, desto glücklicher macht uns das. Weil das ist ein Indikator für ein intaktes Ökosystem und das heißt, da können wir uns sicher fühlen. Das ist prosperitär, es ernährt uns. Mhm. Und dann ist es auch so evolutionsbiologisch. Es gibt ja viele Geräusche, die wir rezipieren, die scheinen ja genuin bei uns verankert zu sein. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Gabel über den Teller kratze, das finden wir deswegen unangenehm, weil es uns wohl an den Warnruf eines Affen erinnert, wenn man zumindest die Spektrogramme übereinander legt. Und das scheinen unsere Vorfahren gelernt zu haben, wenn dieses Geräusch kommt, dann wird es sehr unangenehm. Und so ist es auch andersrum mit Vögeln, mit Vogelgesang. Wenn ein Vogel in einem Gebüsch singt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dahinter ein Säbelzahntiger lauert, sehr gering. Das heißt, das suggeriert uns evolutionsbiologisch ein Gefühl der Sicherheit. Und der dritte Punkt, warum das so glücklich macht, ist, Denken und Fühlen, das sind Antagonisten, ja. Je mehr ich denke, desto weniger fühle ich. Je mehr ich fühle, desto weniger denke ich. Das Problem ist bei Gedanken, die sind oft immer chronologisch konnotiert. Die sind entweder in der Zukunft, oh je, Energiekrise, wie kann ich meine Rechnung bezahlen? Oder in der Vergangenheit, oh je, wieso habe ich die oder den geheiratet? Oh, ob das so gut war? Das heißt, wir sind immer mit unseren Gedanken nicht im Hier und Jetzt. Aber glücklich sind wir im Hier und Jetzt. Gestern können wir nicht mehr glücklich gewesen sein. Ob wir morgen glücklich sind, wissen wir nicht. Kann sein, dass wir morgen tot sind. Das heißt, wir sind nur im Hier und Jetzt glücklich. Und wenn wir rausgehen in die Natur und die Natur kontemplativ rezipieren, dann sind wir im Hier und Jetzt. Und dann sind wir auch wirklich glücklich. Und das kann ich sagen, meine glücklichsten Momente, die ich immer hatte in meinem Leben, die habe ich immer in der Natur gehabt. Einfach durch das Rezipieren der Natur. Deswegen sage ich immer, Natur ist der einfachste, gesündeste und kostengünstigste Schlüssel zum Glück. Der Eintritt ist kostenlos. Das ist jeden Tag neu bestückt, das Entertainment-System mit den phänologischen Zyklen. Jetzt haben wir gerade Herbst, da haben wir viele Wattvögel hier, die ziehen. Das sind die mit dem langen Schnabel und den langen Beinen, die durch das Schlick warten. Daher kommt der Name. Und im Winter haben wir dann zum Beispiel Wintergäste hier von den Vögeln, die hier gar nicht brüten, zum Beispiel Seidenschwänze oder auch Schellenten, manchmal sogar Singschwäne. Und so ist das jeden Tag neu bestückt, das Entertainment-System. Und ich bin da völlig excited. Und das macht mich ganz, ganz tief glücklich. Und das ist wunderbar und das ist ganz toll und das ist kostenlos.
Ich kann da total mich wiederfinden in diesen glücklichen Momenten in der Natur. Und ja, du setzt dich ja auch vor allem ganz viel lokal. Das hört man ja schon mit dem aus, was tatsächlich um dich herum fliert und flattert und kriecht und was auch immer. Und ganz viel eben mit unseren Ökosystemen. Jetzt ganz konkret nochmal auf Ökosystemen lokal. Wie sehr hängen wir denn von intakten Ökosystemen ab?
Ja, genau. Also ich setze mich immer sehr dafür ein, für die Schäden, die vor der eigenen Haustür stattfinden, weil viele Leute, wenn sie ja von Biodiversitätskrise hören, da denken sie, oh Gott, das ist bestimmt irgendwo da unten im Regenwald. 2 Millionen Arten gelten ja aktuell als gefährdet weltweit. Aber nein, das geht doch vor der eigenen Haustür los. 30-50% der heimischen Tier-, Pilz- und Pflanzenarten gelten in ihrem Bestand als gefährdet. Also es gibt genug zu tun vor der eigenen Haustür und vor der eigenen Haustür habe ich eine ganz andere Wirkmächtigkeit, wie wenn ich jetzt den Schneeleoparden im Himalaya da irgendwie beschützen will. Wichtig ist immer, dass man da A, Kausalketten zu Ende denkt, das finde ich ganz wichtig, und nicht in einen blinden und stumpfen Aktionismus verfällt. Das könnte ich Bücher drüber schreiben, wie Naturschutz der Natur sogar schadet, weil da einfach Leute blindwütigen Aktionismus verfallen, ohne mal zu denken so, hey, warum ist das so? Ne? Also, dass man Kausalketten zu Ende denkt. Dazu ein ganz kurzes Beispiel. man dachte ja früher in den 70er Jahren, der älteste Nationalpark ist ja 1970, der Bayerische Wald. Und man hatte früher so diesen Gedanken des Prozessschutzes, dass man sagt, man lässt Natur Natur sein, Wildnis bewahren, man macht einen Zaun drumherum und dann regelt die Natur das von alleine. Ne? Und mittlerweile stellen wir aber fest, hey, eigentlich haben wir das, ja, das autochthone Ökosystem bei uns vor der eigenen Haustür schon so stark zerstört, das funktioniert ja nicht mehr. Weil es gibt bei uns in Deutschland 71.500 Tierpilz- und Pflanzenarten. Und wenn man jetzt einen Zaun drumherum macht, dann tritt die Sukzession ein über die Verbuschung, Pionierbaum bis hin zum Klimaxwald. Und wenn man sich anschaut, wo leben diese 71.500 Tierpilz- und Pflanzenarten, da stellen wir fest, ja, gerade mal 10% oder weniger als 10% davon lebt im Wald. Das heißt, wenn wir das zuwuchern lassen, verlieren 90% aller Arten ihren Lebensraum. Das heißt, da muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment mal, wie kann das denn sein? Oder warum können vom Aussterben bedrohte Arten wie zum Beispiel die Gelbbarunke nur noch da überleben, wo wir Menschen mit großen Maschinen die Natur zerstören? Zum Beispiel die Gelbbarunke, die braucht Pioniergewässer zum Ableichen. Die kann ihre Laich eigentlich nur da ablegen, wo Panzer auf Truppenübungsplätzen, Baumrückemaschinen oder Harvester den Boden so stark verdichten. Das Entscheidende ist dabei, was uns jetzt erst so langsam dämmert, dass wir immer große Weidetiere hatten, Megaherbivoren, die hatten wir auf jedem Kontinent, sind dann sehr schnell verschwunden, als auch der Mensch auftauchte, die Landschaft offen gehalten haben, die Dynamik reingebracht haben. Das ist ganz wichtig, dass wir Dynamik in die Ökosysteme reinbringen, dass wir Störflächen da drin haben, weil gerade in diesen Randgebieten, ob das der Spülsaum, Waldsaum oder Wiesenrand ist, da, das sind Hotspots der Biodiversität. Also das heißt, das ist ganz wichtig. Ja, eine wissenschaftliche Aussage zu treffen ist ja nichts anderes, wie zu einem gewissen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gehwissen eine Aussage treffen. Kann sein, dass es heute so ist, wir haben neue Erkenntnisse und dann müssen wir es eigentlich immer wieder anpassen. Weil es würde andersrum bedeuten, es gab keine Radioaktivität, bevor Marie Curie die entdeckt hat. Natürlich gab es die, wir konnten sie noch nicht beschreiben. Und so müssen wir das auch immer wieder anpassen. Und dass es in Deutschland keinen Nationalpark mit großen Weidetieren, mit Megaherbivoren gibt, die diese essentielle Ökosystemdienstleistung da reinbringen, das kann eigentlich nicht sein. Aber ja, das Problem ist aber bei Ökosystemen, im Endeffekt ist ja Naturschutz Menschenschutz. Das Artenaussterben, das ist vollkommen normal. Das gehört zum Standardrepertoire der Evolution. Das Leben auf der Erde gibt es seit 3,8 Milliarden Jahren schätzungsweise und 99,9% aller Arten, die jemals lebten, die sind auch wieder ausgestorben. Nur das Problem ist, wir Menschen haben eine viel sensiblere, habitable Zone. Wir sind ja Teil dieses Ökosystems und gab zum Beispiel 1958, gab es ja Mao Zedong in China, der kam irgendwann auf die glorreiche Idee, Kampf der vier Plagen, dass er gesagt hat, Kleinsäugetiere wie Mäuse und Ratten, die sind blöd, die fressen uns nur die Nahrung weg, übertragen Krankheiten, Spatzen sind ganz schädlich, der Korndieb, der frisst uns die Nahrung weg, Moskitos, Stechmücken übertragen Krankheiten, Fliegen sind auch nur lästig, das sind die Kampf der vier Plagen und dann wurde ja die ganze Bevölkerung, 600 Millionen Chinesinnen und Chinesen dazu angehalten zu trommeln, bis die vor Erschöpfung von dem Himmel fielen, haben die Nester zerschlagen und dann ist innerhalb kürzester Zeit sind die Ökosysteme kollabiert da. Die Heuschrecken haben sich exponentiell vermehrt und dann kam es zu gigantischen Kalamitäten und damit Ernteausfällen und 30 bis 45 Millionen Chinesinnen und Chinesen sind verhungert. Und das Problem ist aber bei Ökosystemen, wir können nicht richtig prognostizieren, wo sind da die Kipppunkte. Mhm. Eigentlich ist es ja so, wenn wir merken, dass ein Ökosystem kollabiert, dann ist es schon zu spät. Dann haben wir keine Chance mehr, das zurückzudrehen, ja, weil dann sind schon so viele Kettenreaktionen in Kraft gesetzt. Deswegen ist es wichtig, da von vornherein einen Schritt zurückzugehen und das mit sehr, sehr viel Vorsicht anzugehen und auch mit möglichst wenig Anthropozentrismus, weil wir viele Dinge da einfach nicht verstehen, viele Prozesse einfach nicht verstehen und das wirken lassen. Der große Vorteil der Biodiversitätskrise im Gegensatz zu der Klimakrise ist aber der, dass wir Biodiversitätsproblematiken doch kleinflächiger lösen können, wie jetzt Klimakrisen. Natürlich hängen die auch miteinander zusammen, die Zwillingskrisen, Klimakrise und Biodiversitätskrise. Aber man kann doch auf kleinflächigen Bereich deutlich was bewegen im Gegensatz zur Klimakrise. Aber dafür ist es wichtig, dass wir einen Schritt zurückgehen und das Bild im Ganzen sehen.
Du hast voll vieles angesprochen, wo ich direkt jetzt noch in die Tiefe gehen könnte. Zwei Sachen will ich ganz kurz aufgreifen. Das eine ist das schafft bei mir zum einen Ohnmacht, aber auch totale Ehrfurcht, dass diese Ökosysteme ja so wahnsinnig fantastisch eigentlich sind und wir aber viel zu wenig wissen. Ja, und Ehrfurcht auf der einen Seite, dass ich denke, es ist total perfekt, unsere Grundlage, und Ohnmacht auf der anderen Seite, weil ich denke so, oh Gott, wenn ich ein Drähtchen drehe, verschlimmere ich es nur, dann versaue ich es nur, was kann ich denn da tun? Das löst es bei mir auf der einen Seite aus. Und das andere, was du noch angesprochen hast, sind ja diese klassischen Zielkonflikte auch, ne? Du hast gesagt, klar, wir haben die Klimakrise und die Biodiversitätskrise als Zwillingskrise. Und gleichzeitig hast du es zum Beispiel genannt, was, wenn wir das eine tun, nicht unbedingt beiden Krisen gleichzeitig hilft. Vielleicht kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, inwiefern die zusammenhängen, diese beiden Krisen, und wie man die vielleicht auch gemeinsam adressieren kann.
Naja, also es ist ja alles miteinander vernetzt. Also unter Biodiversität versteht man nicht nur die Vielfalt von Arten, sondern es kommt vom griechischen Wort Bios für das Leben. Die Vielfalt des Lebens bedeutet das laut Definition. Besteht das grob aus den drei Bereichen Artenvielfalt, genetische Vielfalt und Habitatsvielfalt und die Wechselwirkungen darunter. Wenn ich jetzt zum Beispiel Moore trockenlege, das ist ja 95% der Moore in Deutschland haben wir trockengelegt, dann ist das sehr, 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 sehr schlecht fürs Klima. Zum einen, weil das gespeicherte CO2 dann da direkt frei wird. Zum anderen, weil es kein CO2 mehr binden kann. Das heißt, durch diese Biodiversitätsschäden entstehen direkte Klimaschäden. Und so ist das auch andersrum. Wenn das jetzt zum Beispiel zu warm wird, kommt das ganze ökologische Gleichgewicht auseinander. Und das geht so schnell, dass die Natur ist schnell. Mikroevolution, das ist erstaunlich, wie schnell sich manche Arten veränderten Lebensbedingungen anpassen können. Aber es ist ein Beispiel, der Kuckuck, der hat seinen Timer, der weiß immer genau, dann und dann kommt er hier hin. Und fängt an mit seinem Brutparasitismus, dass er Nester vor allen Dingen von in Schilf brütenden Vögeln parasitiert. So, wenn es aber hier die Vegetationsperiode schon früher losgeht und die Insekten schon vorher da sind, fangen die schon viel früher mit dem Brutgeschäft an. Das heißt, der Kuckuck kommt immer noch mit seinem Wecker hier hin. Und dann sind die Jungen schon geschlüpft in den Nestern. Dann legt der Kuckuck sein Ei rein und sagt so, nö, hier willst du mich für blöd verkaufen? Das ist doch klar, dass das nichts mehr damit zu tun hat und wird rausgeschmissen. So, ne? Und so kommt das direkt in Bedrängnis. Oder dass manche Arten dann noch eine zusätzliche Generation zum Beispiel an Raupen ausbilden im Herbst und dann kommt der Winter und dann können die schlecht überleben, wodurch ganze Populationen dann wegfallen können. Also so hängt das alles miteinander zusammen und man muss das immer gemeinsam bewerten. Und ganz wichtig ist, weil ich stelle immer wieder fest, dass dieser Diskurs da unglaublich emotional und hyperton betrieben wird. Da muss man nur ein Stichwort nennen, dann springen die Leute schon auf und haben Schaum vom Mund. Muss man das Stichwort sagen, Windkraftanlage, dann ist ein was? So, und das ist in jegliche Richtung, ist das immer bemerkenswert, aber das ist auch das, was mich daran stört, oft so. Weil die Basis einer jeden gesunden Beziehung ist der offene Dialog. Und die Wahrheit zeigt sich oft erst im Dialog. Also wir müssen immer miteinander sprechen und austauschen. Und wir müssen da Lösungen finden, auch zwischen den Krisen, uns gemeinsam an den Tisch setzen. Und beim Thema Windkraft, da müssen wir uns einfach anschauen, brauchen wir Windkraft oder brauchen wir keine Windkraft? Dann stellen wir fest, ja, wir brauchen auf jeden Fall Windkraft. Es gibt keine einzige Studie, die sagt, dass wir unseren Energiebedarf nachhaltig decken können ohne Windkraft. Ja, dann, okay, es gibt Schlagopfer bei Windkraftanlagen. Das müssen wir aber richtig einordnen. Das kann man ganz schwer schätzen. Schätzungen sind, dass man 100.000 Schlagopfer da hat pro Jahr. Da denkt man, das ist aber sehr, sehr viel. Aber dann nur ein Gegenbeispiel. Wenn man sich anguckt, Hauskatzen, 80 bis 200 Millionen Vögel werden jedes Jahr in Deutschland durch die Whiskas-gestärkten Stubentiger auf Trophäenjagd getötet. So, das heißt, dass das Tausendfache, die durch Hauskatzen getötet werden, natürlich darf man das nicht miteinander vergleichen, weil das sind oft Singvögel, die getötet werden. Und wenn dann Greifvogel und Rotmilan ein ganz anderes Reproduktions- und Altersniveau hat, ist das schwierig. Aber guck mal, das ist das Tausendfache an Vögeln, die getötet wird durch Hauskatzen. Und da diskutieren wir noch nicht mal öffentlich drüber. Bei dem Thema Windkraft, weil da ein paar Vögel mal mit kollidieren. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel wenn man einen Rotorblatt schwarz anstreicht, dann ist das ein erkennbarer Widerstand für die Vögel. Und das tut die Anzahl der Schlagopfer bis zu 70% reduzieren. Da hauen wir uns auf die Fresse und reden, bis wir Schaum vom Mund haben. Und Hauskatze, da diskutieren wir noch nicht mal drüber.
Ich habe jetzt schon ganz viel gelernt von dir, Dominik. Zum Ende des Gesprächs, da will ich dich noch fragen, ja, was, wenn wir jetzt hier rausgehen aus dem Podcast, was können wir denn als nächstes tun? Also du hast schon ganz viele Sachen genannt, wie zum Beispiel Wissen mit Erleben verbinden, rausgehen, die Natur sehen, hören, wahrnehmen, den Gefühlen Raum geben. Hast du noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen zum Abschluss?
Naja, also das Wichtigste ist, dass man, genauso wie man die Klimakrise, kann man auch die Biodiversitätskrise nicht bei sich im eigenen Garten lösen. Das ist immer das, was ich immer wieder feststelle. Sagen die Leute, Biodiversitätskrise, was kann man tun? Und dann heißt es immer, mehrfreier Mai, ich bin dabei und hänge die Insektenhotels auf. Wobei ich sagen muss, Insektenhotels finde ich ziemlich scheiße, muss ich mal so sagen. Weil es gibt 586 Wildbienenarten, gerade mal 7% davon gehen da rein. Genauso ist es auch von den Blühwiesen, Insektenweiden. Es gibt 34.000 Insektenarten in Deutschland. Gerade mal 9% davon interessieren sich im Laufe ihres Lebens für Nektar. Und was bringt das auch, wenn die da Nektar haben, die Imagines, aber die Raupen, die Larven nicht zu fressen finden? Man könnte auch Plastikblumen mit Zuckerwasser aufstellen. Das hätte ökologisch gesehen genau dieselbe Funktion. Genauso ist es auch mit Nistkästen. Das heißt, wir müssen aufpassen. Wir können keinen Ablasshandel betreiben. Wir können nicht in den Baumarkt gehen, Fuffi auf die Theke legen und denken, damit irgendwelche Probleme zu lösen. Das suggeriert uns aber das System. Das Problem an dem System ist das System. Wir haben es hier mit politischen Problemen zu tun und kein Problem, die man auf der Schulter der kleinen Frau oder des kleinen Mannes aufladen kann, die wir im Garten lösen können. Ihr müsst die Wahlprogramme studieren, das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Und es gibt, wie gesagt, einfach Naturprinzipien, zum Beispiel, dass Vielfalt keine romantische Spinnerei ist, sondern einfach ein uraltes Grundprinzip der Natur zum Erhalt des Lebens. Das ist etwas, was man draußen erfahren kann. Das heißt, ihr müsst das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ihr müsst auf politischer Ebene aktiv werden. Ihr könnt das natürlich auch mit eurem Konsumverhalten. Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel für oder gegen den Naturschutz. Und es ist wichtig, sich zu verbinden, sich zu affiliieren, zu Gruppen, um darüber zu sprechen. Und dann können aus fühlenden Minderheiten Mehrheiten werden. Es gibt ja Studien zu Kipppunkten, nicht nur in Klimasystemen, sondern auch in Gesellschaftssystemen. Wir müssen ja gar nicht 50% sensibilisieren. Es reichen oft schon 10% ungefähr, dass aus fühlenden Minderheiten Mehrheiten werden. Aber das geht nur, wenn wir das lustvoll und gemeinschaftlich machen.
Sehr, sehr schön. Ganz vielen Dank. Also das Lustvolle kam auf jeden Fall super rüber heute. Ich habe auf jeden Fall Lust, direkt rauszugehen und mich genau diesem Ganzen zu widmen. Voll schön, dass du da warst, Dominik. Danke für das Gespräch.
Ja, danke euch beiden.
Ja, wir haben von Dominik jetzt viel über das Staunen und die Faszination gehört und auch, warum das für uns einerseits jeweils relevant ist, aber auch, warum es eben im großen Kontext von den ökologischen Krisen relevant ist. Und genau dazu haben wir auch die Expertin für Planetary Health in Deutschland gefragt, nämlich Sabine Gabrisch. Sabine hat Planetary Health ganz wesentlich in Deutschland bekannt gemacht, hat als Medizinerin und Epidemiologin das Konzept ins Gesundheitssystem und auch in die Breite getragen. Und sie ist wichtige Vordenkerin in dem Bereich. Daher wollen wir in dieser Episode natürlich auch von ihr hören. Sie ist Professorin für Klimawandel und Gesundheit an der Charité und am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIC. Wir haben Sabine gefragt, wie die Planetary Health-Perspektive sowohl zur Problemanalyse als auch zu Lösungen beitragen kann und wie unser Verhältnis zur Natur da eine Rolle spielt.
Vielen Dank, liebe Hanna. Ich versuche mal ein paar Gedanken zu formulieren, auch wenn das natürlich über mein Forschungsgebiet hinausführt, weil es ein bisschen philosophisch wird. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich arg vereinfache. Also, mir scheint, dass es eine wichtige gemeinsame Wurzel der verschiedenen Krisen gibt, nämlich das dominante Weltbild und auch Menschenbild. Also, wie wir über uns und die Welt denken, beziehungsweise worüber wir gar nicht mehr nachdenken, sondern was wir für selbstverständlich halten. Was wir für unbewusste Überzeugungen und Werte haben, die unser Denken, Fühlen und Handeln prägen. Und dieses Weltbild beinhaltet, dass die Menschen getrennt von der Natur sind und über dieser stehen. Die Natur wird zu einem Objekt, das wir nach Belieben manipulieren können. Dabei entkoppeln wir uns auch emotional und ethisch, also haben oft weder Mitgefühl noch schlechtes Gewissen. Wir sehen es als selbstverständlich an, ja als unser Recht, die Natur zu kontrollieren, zu beherrschen und für unsere Zwecke auszubeuten. Wobei diese Trennung vielleicht auch nicht nur schlecht ist zu einem gewissen Grad und sie hat ja auch erst die Entwicklung der Wissenschaften und Technik ermöglicht, aber es wurde halt ziemlich extrem. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Mainstream der Menschheit. Natürlich ist es komplexer. Das Beherrschen und Ausbeuten wurde und wird ja auch auf einen Teil der Menschheit ausgedehnt, wie Menschen mit dunkler Hautfarbe und Frauen. Dieses dominante Weltbild, das Abtrennen und Herrschaftsdenken, wirkt sich auf all unsere Beziehungen aus, mit Folgen für uns, die Gesellschaft und die Welt. Angefangen bei uns selbst. Verbundenheit und Liebe zu spüren, Teil einer Gemeinschaft, eines größeren Ganzen zu sein, mit anderen Menschen und anderen Lebewesen in Beziehung zu treten, das sind ja menschliche Grundbedürfnisse, das gibt auch Sinn. Und durch diese Abspaltung kann das abhanden kommen. Gesellschaftlich trägt dieses Weltbild der Getrenntheit dazu bei, dass wir uns in einem ständigen Wettlauf und Wettkampf gegeneinander befinden, oft mit unfairen Bedingungen. Und dass sich alles beschleunigt, immer höher, schneller, weiter. Auch Gier spielt da rein. Wir merken immer mehr, dass uns das überhaupt nicht gut tut. Das sehen wir auch an den steigenden Zahlen psychischer Erkrankungen und daran, dass Einsamkeit, chronischer Stress und Burnout immer mehr zunehmen. Und global mündet diese Haltung in ausbeuterischen, oft neokolonialen Strukturen, in Gewalt gegen Menschen, Tiere, Ökosysteme. Und befeuert die ökologischen Krisen, Verschmutzung, Artensterben, Klimawandel und zerstört letztendlich unsere Lebensräume, unsere Zukunft. Das Weltbild der Getrenntheit liegt also irgendwie an der Wurzel von Gesundheits-, Gerechtigkeits- und ökologischen Krisen, wenn man so will. Aber es basiert ja auf einer Illusion. In Wirklichkeit sind wir natürlich gar nicht getrennt, sondern alle miteinander und mit der Natur aufs Engste verbunden. Wir alle sind ja als Lebewesen Teil eines lebendigen und verbundenen Systems, des Planeten Erde, wie ein Organ Teil eines Organismus ist. Das Wohlergehen der Menschen ist untrennbar verbunden mit dem anderer Lebensformen und des Gesamtorganismus. Darum geht es ja bei Planetary Health. Und das spüren wir gerade vor allem auf negative Weise, nämlich dass es uns schadet, wenn unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage zerstört wird. Aber wir können das auch im Positiven spüren und Verbundenheit als etwas Wunderbares, Lebendiges und Bereicherndes erleben. Es sind ja gerade enorm viele Krisen gleichzeitig. Wenn wir die gemeinsamen Wurzeln davon verstehen und angehen, also das falsche Weltbild in Frage stellen, die falschen Grundannahmen ändern, können wir sie vielleicht leichter lösen. Wie Einstein ja gesagt hat, man kann Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir zu einer Weltsicht der Verbundenheit? Ich denke, indem wir uns der alten Weltsicht überhaupt erstmal bewusst werden und sie in Frage stellen. Dafür können wir Inspiration aus verschiedenen Quellen und Perspektiven ziehen. Aus den Wissenschaften, den Künsten, dem Alltagswissen der Menschen, aus alten Weisheitslehren und insbesondere auch aus indigenen Weltsichten. Von ihnen können wir lernen, dass die Natur einen eigenen Wert hat und wie wir ihr mit Demut und Respekt, ja Ehrfurcht begegnen. Vielleicht können wir auch dem Staunen wieder mehr Raum geben, der eigenen Lebendigkeit. Ich denke, es ist wichtig, dass das Bewusstsein der tiefen Verbundenheit allen Lebens nicht nur als ein intellektuelles Verständnis wächst, sondern auch als eine innere Haltung, die wir entwickeln, wenn wir eingebettet sein, Mitgefühl und Dankbarkeit selbst erleben und spüren, wenn wir wirklich in Beziehung treten mit anderen Lebewesen, mit der Natur, ähnlich wie Verbundenheit mit einem anderen Menschen ja aus dem eigenen Erleben der Beziehung erwächst. Und durch das Verbundensein und Mitgefühl kommen wir dann zum gemeinsamen Handeln. Wir kümmern uns, übernehmen Verantwortung und spüren dadurch auch, dass wir nicht machtlose, vereinzelte Individuen sind, sondern gemeinsam stark sind, gemeinsam Strukturen verändern können. die sind ja von Menschen geschaffen, also können wir sie auch ändern, zum Beispiel das Bildungssystem oder das Wirtschaftssystem. Einige mutige Pioniere gehen gemeinsam voraus und fangen einfach an, Dinge neu zu gestalten. Und das inspiriert dann andere, gibt ihnen Hoffnung und motiviert sie mitzumachen und sich einzubringen. Das ist ja auch wunderbar sinnstiftend. Ich stelle mir einen planetaren Heilungsprozess vor, der individuelle Heilung und gesellschaftliche Heilung beinhaltet. Das ist ja, was Planetary Health immer wieder betont. Alle Ebenen, die individuelle, die gesellschaftliche, die planetare, hängen zusammen und beeinflussen unsere Gesundheit. Bei der Transformation der Gesellschaft geht es im Grunde um eine Heilung und Regeneration unserer Beziehungen. Dass wir sorgsamer miteinander, mit der Erde, den Tieren, auch mit uns selbst umgehen. Weg vom Haben, von Konkurrenz, Gier und Ausbeutung, hin zum Sein, zu Kooperation, Großzügigkeit und Dankbarkeit. Also ich denke, die Heilung liegt im Bewusstsein der Verbundenheit allen Lebens, in einer Haltung des Mitgefühls und in mutigem gemeinsamem Handeln für eine bessere Welt. Wir brauchen also Kopf, Herz und Hand. Dankeschön.
Jetzt wollen wir nochmal systematisch anschauen, wie unser Verhältnis als Menschen zur Natur ist und wie es dazu gekommen ist, dass wir uns, wie Sabine gerade beschrieben hat, in weiten Teilen ja eher als getrennt von Natur betrachten. Dafür haben wir Fabian Scheidler zu Gast. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, Fabian, du hast Geschichte und Philosophie studiert und du bist Autor. Unter anderem hast du 2021 das Buch Der Stoff, aus dem wir sind geschrieben, auf dem du so ein bisschen auf Ursachensuche der ökologischen Krise gegangen bist. Und genau darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen. Das Buch hat ja den Untertitel Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen. Warum müssen wir denn Natur und Gesellschaft neu denken? Genau das will ich dich als erstes fragen.
Naja, wir haben eine Krise des Lebens auf der Erde, wie es sie seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hat. Größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren. Und das hat nicht Homo sapiens als solches hervorgebracht, sondern ein bestimmtes Gesellschaftssystem, das vor 500 Jahren entstanden ist. Ich nenne es die Megamaschine, andere nennen es das kapitalistische Weltsystem, das auf endloser Expansion beruht, das die Natur in einem immer schnelleren Rhythmus in Waren verwandelt. Das ist die Idee des Kapitalismus, um aus Geld mehr Geld zu machen. Und das hat uns in diese Krisen geführt, von denen die Klimakrise nur eine, aber eine sehr wichtige Dimension ist. Und mit der Expansion dieses Wirtschaftssystems ist auch ein ganz neues Naturverständnis entstanden. Das mechanistische Weltbild, die Vorstellung, dass die Natur eine Maschine ist, die wir als Menschen bedienen und benutzen können. Und das ist eine Vorstellung, die, man könnte sagen, zum Glück falsch ist. Wir als Menschen sind keine Maschinen, aber auch die übrige lebendige Natur gleicht keinen Maschinen. Das war also ein großer Irrtum, der aber sich speist aus dieser Wirtschaftsmaschinerie, in der die Natur eigentlich nur als verfügbare Ressource gedacht wird. Bestenfalls noch als Hintergrund für Landschaftsmalerei oder Erholungsaktivitäten. Und dadurch ist diese Trennung auch zustande gekommen, der Mensch als Herrscher über die Natur. Und das ist es, glaube ich, auch, was wir überwinden müssen in unserem Wirtschaftssystem, aber auch in unserem Denken.
War das schon immer so oder wie kam es dazu?
Wir haben in der vergleichenden Anthropologie zum Glück einiges Wissen darüber, wie verschiedene Kulturen ihr Verhältnis zu der übrigen Natur sehen. Die Idee überhaupt, dass es eine Natur gibt im Gegensatz zur Kultur oder eine Natur im Unterschied zum Menschen, ist etwas sehr spezifisch Europäisches und auch sehr spezifisch für die letzten 500 Jahre. Also viele indigene Gesellschaften verstehen zum Beispiel verschiedene Pflanzen oder Tiere als direkte Blutsverwandte oder Heiratsverwandte. Ne? Also das ist überhaupt nicht die Idee, dass der Mensch aus dieser ganzen Schöpfung irgendwie herausgerissen ist und sie steuert und als verfügbare Ressource nutzt, sondern für alles, was man nimmt, muss man auch auf irgendeiner Weise etwas zurückgeben. Und das bedeutet auch, dass die vielfältigen Auffassungen von der Natur, es ist ja auch in indigenen Gesellschaften sehr, sehr unterschiedlich, selbst auf engstem Raum. Im Amazonas findet man im Umkreis von wenigen Dutzend Kilometer unterschiedliche Auffassungen. Aber man kann schon sagen, dass die Idee, dass die Natur belebt ist, dass die Natur, man spricht ja auch von Animismus, das ist so ein bisschen ein abwertender Begriff, aber tatsächlich ist das, was man anthropologisch sehen kann, dass die meisten Gesellschaften in irgendeiner Weise davon ausgehen, dass die, nicht nur die Menschen, sondern auch die übrige Natur beseelt ist, dass es also keine Maschine ist. Und diese Idee, dass es sich nur um eine Maschine handelt, die wir manipulieren können, ist tatsächlich etwas Neues. Sie ist auch etwas, was sich keinesfalls mit der Entstehung der kapitalistischen Megamaschine vor 500 Jahren komplett durchgesetzt hat. Also Bauern im 17. Jahrhundert haben die Natur auch durchaus anders gesehen, als es Ingenieure und Könige gesehen haben. Es war also eine ganz kleine Schicht zunächst, auch die frühen Kapitalisten, für die es darum ging, dass Zeit Geld ist und man also in kürzester Zeit Schiffe über den Ozean schickt, um aus den Kolonien möglichst viel herauszuwirtschaften. Mhm. Das musste man alles berechnen. Das war also eine Welt, in der die Natur nur Gegenstand von Berechnung war. Das war aber durchaus noch nicht in der gesamten Bevölkerung zu einem dominierenden Weltbild geworden. Und es hat also Jahrhunderte gedauert, bis das ja auch nicht durchgehend, aber doch in Teilen akzeptiert wurde. Und es gab auch Gegenbewegungen, zum Beispiel die romantische Bewegung, ne, die sich dagegen gewehrt hat, gerade in der Zeit der Industrialisierung, als diese Idee, dass die Welt eine Maschine ist, tatsächlich auch physisch sichtbar wurde, ne, wo Maschinen immer mehr das menschliche Leben dominiert haben, die Menschen in Fabriken zu kleinen Zahnrädchen wurden, wie in Chaplins berühmten Film Modern Times, ne, wo er in diese Maschine reingerät. Das ist ja das Bild für diese Epoche. Und heute sind wir ja Teil von diesen Algorithmen und uns wird erzählt, dass die künstliche Intelligenz demnächst besser ist als wir. Das ist also eine Fortschreibung dieses auch wissenschaftlich längst überholten mechanistischen Weltbildes, dieser Idee, dass die Welt eine Maschine ist.
Können wir noch mal ein bisschen genauer reinschauen, in was die Folgen davon sind, dass wir die Natur als was Getrenntes sehen, als was Ausbeutbares, was wir berechnen können und so. Das hat ja auf ganz vielen Ebenen Effekte, sowohl persönlich, also auch die Trennung von anderen Menschen, aber auch auf Ebene eben von den ökologischen Krisen. Kannst du da noch ein bisschen weiter reingehen?
Ja, die Idee, dass die Natur eine Maschine ist, war zu Descartes Zeiten ja noch getrennt von der Sphäre des Menschen. Descartes hat den Menschen ein Stück weit ausgenommen, seinen Geist. Ne? Aber diese Idee, dass der menschliche Geist ausgenommen ist, hat auch die Grundlage dafür geliefert, dass man eben Teile der Menschheit dann tatsächlich immer weiter in das Tierreich verschoben hat, um ihre Ausbeutung zu rechtfertigen. Also die Idee, dass auch Menschen nur Maschinen sind, war nötig, um die Sklaverei zum Beispiel zu rechtfertigen, ne? Die im 17., 18., 19. Jahrhundert ihre Höhepunkte erreicht hat. Und das beruht genau auf dem mechanistischen Weltbild. Wir können die Leute aus ihrem Zusammenhang herausreißen. Wir können sie auf irgendeine Plantage stellen. Da arbeiten sie wie ein Roboter. Und wenn wir sie nicht brauchen, schmeißen wir sie weg. Das ist also diese Entmenschlichung. Und die haben wir auf verschiedenen Ebenen. Und das ist also die Konsequenz, wenn man dieses Naturbild auf uns selbst anwendet, dann wird es eben eine inhumane Gesellschaft. Ne? Und in Bezug auf die Tierwelt kann man ja beobachten, wenn man sich heute die industrielle Massentierhaltung anschaut, die auch einer der Hauptfaktoren für den ökologischen Niedergang ist. Ne? Großer Treibhausgasemittent, kreiert also auch neue Pandemien möglicherweise und ist auch für Grundwasserverseuchung und so weiter zuständig. Das beruht ja darauf, dass die Tiere genau wie Maschinen ausbeutbar sind. Man sperrt sie also in irgendwelche Arten von Tierfabriken, da soll die Milch aus ihnen rausgepumpt werden. Wenn man sich das mal aus der Nähe anschaut, ist das ja ein Graus. Und dass man also so mit Tieren umgeht. Menschen hatten immer ein ambivalentes Verhältnis zur Tierwelt, weil sie sich ja auch von ihnen ernährt haben. Auch in indigenen Gesellschaften ist das nicht alles nur romantisch und harmonisch. Aber es überwiegt doch in indigenen Gesellschaften die Vorstellung, dass man die Tierwelt nicht in dieser Weise sich untertan machen kann, sondern dass das in irgendeiner Weise auf Augenhöhe passiert und man was zurückgeben muss. Und dann sieht man, wenn man also weiter geht in die Welt, auch der Kleinstlebewesen oder der Viren, was diese Vorstellung, dass wir das alles manipulieren können, durch genetische Manipulation für Folge haben können. Also wir wissen ja schon von Gentechnik, dass es sehr viele negative Folgen für Biodiversität haben kann, auch für den menschlichen Körper negative Folgen haben können. auch durch die sogenannte synthetische Biologie. Es geht ja weit über die klassische Gentechnik hinaus. Da versucht man also from scratch, also von Null auf Lebewesen neu zu designen, auch mit ganz neuen Aminosäuren, Gensequenzen, die es in der Natur überhaupt nicht gibt. Und wenn sowas in die Wildbahn kommt, dann können wir wirklich eine Katastrophe haben. Und diese Forschung findet statt, sie wird völlig unzureichend reguliert. Das sind also alles mögliche Folgen dieses Naturverhältnisses. Hm.
Du hast es schon so indirekt angesprochen. Wie ist es denn mit Einsamkeit als Folge?
Ja, wenn wir unsere Mitwelt als Objekte sehen, dann werden wir einsam. Das ist ganz klar. Ich meine, das kann man ja in menschlichen Beziehungen auch verfolgen. Wenn wir unsere Mitmenschen als Ressource sehen, nur so weit beachten und mit ihnen kommunizieren, als wir einen Vorteil davon haben und da Status, Geld oder sonst was herauswirtschaften können, dann sind wir am Ende sehr einsam. Und das betrifft auch das Verhältnis zur Tierwelt, ne? Also die Trennung ist natürlich eine psychische Katastrophe. Und wir sehen auch, dass wir gerade in den letzten Jahren übrigens einen massiven Anstieg von psychischen Erkrankungen haben in der westlichen Welt. Das hat mit der Pandemie natürlich auch zu tun, mit verschiedenen Faktoren, auch mit der Übernutzung elektronischer Medien, die aber auch Teil dieses Weltbildes sind, ne? Also je mehr wir mit Maschinen kommunizieren, statt mit echten Lebewesen, desto einsamer werden wir, ne? Und das führt eben in eine massive Zunahme auch von depressiven Erkrankungen. In Deutschland haben sich die depressiven Erkrankungen verdoppelt. Ein Viertel der Deutschen, das ist zumindest die Zahl von vor ein oder zwei Jahren, leidet unter Depressionen. Jugendliche verletzen sich selbst in ungeheuer hohem Maße. Ne? Also gibt Studien, die sagen, etwa ein Drittel der Jugendlichen in der westlichen Welt. Also wir haben eine Welt, die unglaubliche Massen von Materie bewegt, um immer mehr Güter aufzuhäufen, aber die menschliche Seele leidet und die Menschen werden immer einsamer in dieser Welt.
Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr deutlich geworden, wie einflussreich unsere Weltsicht auch auf ganz verschiedenen Ebenen sein kann. Vielleicht können wir das Ganze mal umkehren, also die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, zum Anlass nehmen, um über Prävention und über Therapie nachzudenken, uns also dahin wenden, was für ein Verhältnis denn förderlich für unsere menschliche Gesundheit, aber auch darüber hinaus wäre. Und für mich ist da ein relevantes Gefühl oder vielleicht auch eher eine Haltung bei der Frage nach meinem Verhältnis zur Welt, die Demut. Also wenn ich zum Beispiel draußen in den Bergen unterwegs bin, empfinde ich es als was sehr Schönes, mich als Teil von einem großen Ganzen zu spüren, aber eben auch als kleiner Teil von dem Ganzen in der Größe der Natur zu spüren. Welche Rolle spielt denn Demut für dich?
Ja, also Demut in dem Sinne, dass wir die Maßstäbe verstehen. Also wenn ich in einem Wald mit sehr alten Bäumen bin, die 10 oder 20 Mal so groß bin wie ich, dann werden die Maßstäbe schon etwas zurechtgesetzt. Wenn ich in einem Sturm stehe, der mich wegreißen kann, dann sehe ich auch, wie die Kräfteverhältnisse eigentlich aussehen. Und das ist ja auch etwas, was wir jetzt durch das Klimakaos zunehmend erleben. Also wenn man ins Ahrtal schaut oder der gewaltige Sturm, der gerade über Jamaika fegt, dann sehen wir eigentlich, wer am längeren Hebel sitzt. Und das spüren wir mit Haut und Haaren, wie eigentlich die tatsächliche Rangordnung ist. Also die Biosphäre ist das übergeordnete System. Jedes Gesellschaftssystem, politisches, ökonomisches und so weiter System, kann nur ein Subsystem des größeren Systems sein. Und das kleine System kann das große System niemals beherrschen. Das ist logisch unmöglich, weil es halt ein Subsystem ist. Wenn wir das übergeordnete System soweit stören, zerstören können wir es wahrscheinlich nicht, aber soweit stören, dass die Bedingungen für die Subsysteme schlechter werden, dann wird es extrem unangenehm und das spüren wir physisch. Und das ist sozusagen eine ganz wichtige Demut, eine ganz wichtige Erkenntnis, weil unsere gesamten Wirtschaftswissenschaften und unsere gesamte Politik beruht auf einer vollkommen verkehrten Rangfolge. Die sagt ja, das Wichtige ist die Ökonomie. Erstmal müssen Arbeitsplätze geschaffen werden und Geld verdient werden und dann sehen wir weiter und dann kommt die sogenannte Umwelt. Das ist ja auch schon ein entfremdender, abgespaltener Begriff, um die wir uns dann kümmern können, wenn dann noch ein bisschen Geld und Zeit übrig ist. Das ist halt totaler Quatsch, ne? Das übergeordnete System halbwegs stabil zu halten, muss das übergeordnete Ziel aller Politik sein, weil sonst alle anderen Subsysteme gegen die Wand fahren. Und in dem Maße, wie wir das physisch spüren, setzt vielleicht dann auch ein Erkenntnisprozess ein.
Ich finde das total spannend, wie du das beschreibst mit diesen Systemen. Und eigentlich ist es so einleuchtend, wie du es beschreibst, dass wir irgendwie nicht in den kleinen Systemen anfangen können, wenn das große System dermaßen instabil ist oder einfach nicht beachtet wird und ja kurz vorm Kollabieren ja auch eigentlich ist, dass wir da irgendwie am völlig falschen Ende herumdoktern. Ja,
genau, da vielleicht noch eine andere Bemerkung zu. Also das größte System ist das Erdsystem. Biosphäre ist ja nur ein Teil, Klima, Kryosphäre und so weiter. wir lernen aber auch in der Schule und anderswo gar nicht wirklich etwas über die Subsysteme. Kein Mensch weiß eigentlich, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Ne? Das sind extrem oberflächliche Dinge, manchmal sogar falsche Dinge, die wir da lernen. Es ist auch durchaus verständlich. Man muss nicht Einstein sein, um den Kapitalismus zu verstehen. Ne? Es gibt ein paar Institutionen, die man kennen muss, deren Geschichte man kennen muss. Aktiengesellschaften zum Beispiel. Aktiengesellschaften sind eine tödliche Erfindung, weil sie eben wie Maschinen funktionieren, die endlos expandieren müssen, um zu existieren. Es ist auch vollkommen egal, ob die CEOs, die Manager jetzt gute oder schlechte Menschen sind oder ökologisch oder nicht. Die Bottomline ist, dass jedes Jahr mehr Geld da sein muss. Das heißt, mehr Natur muss in Waren verwandelt sein. Das sind Institutionen, die mit einer lebenswerten Zukunft auf diesem Planeten nicht vereinbar sind. Und wir brauchen eine Diskussion um diese Institutionen. Wir brauchen andere ökonomische Institutionen, die es auch schon gibt. Es gibt ökonomische Institutionen, die nicht wachsen, die nicht expandieren müssen, die dem Gemeinwohl dienen. Es gibt eine Gemeinwohlökonomie. Da gibt es sehr viele ausgearbeitete Vorschläge, aber wir haben keine breite gesellschaftliche Debatte darüber. Ne? Und da fehlt also komplett ein systemischer Blick, wo wir auch von den größten zu den kleineren Systemen mal schauen, wo sind eigentlich die Fehlsteuerungen, die uns auch kleinere ökologische Erfolge, die es ja gibt, dann immer wieder kaputt hauen, weil wir an den größeren Themen tatsächlich gar nicht arbeiten können, weil es diese Debatten nicht gibt.
Total. Wir haben da auch mit Claudia Kempfert drüber gesprochen in Episode 9, was für andere Formen es eigentlich von Wirtschaft bräuchte, die nämlich nicht auf Wachstum ausgerichtet ist. Wenn wir jetzt im Gesundheitssprech bleiben, dann gibt es ungesteuertes Wachstum ja eigentlich auch nur bei Krebs. Und Krebszellen wollen wir eigentlich nicht ungesteuert wachsen lassen. Ich glaube, das ist total eingänglich. Ja, aber genau, total spannend. Da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich möchte aber gerade bei dieser Gesundheitsanalogie auch nochmal bleiben. Warum ist denn unser Verhältnis zur Natur auch mit Gesundheit verknüpft? Also Gesundheit im Sinne von Gesunderhaltung, Prävention.
Naja, wenn man also die Natur immer schneller in Waren verwandelt, dann hat man halt einen gewaltigen Ausstoß an Schadstoffen in die Senken hinein. Und das sehen wir ja überall. Also das Mikroplastik, das inzwischen überall ist, Ewigkeitschemikalien, die man inzwischen auch auf dem Mount Everest quasi findet und die überall im menschlichen Körper sind. Und das verursacht ja eine ganze Reihe von sehr merkwürdigen Zivilisationskrankheiten, die es anderen Kulturen, bevor diese Massenschadstoffe ausgebracht wurden, gar nicht gegeben hat. Ne? Und da sieht man eben, dass die Idee, dass man durch Wachstum immer mehr Wohlstand erzeugt, auch irreführend ist. Denn was ist Wohlstand am Ende, wenn es nicht Gesundheit einschließt? Es gab eine Zeit, in der tatsächlich in den westlichen Ländern, vor allem durch die Entwicklung von Antibiotika, aber auch bessere Gesundheitssysteme, die Lebenserwartung deutlich gesteigert werden konnte. Aber in den USA zum Beispiel sinkt die Lebenserwartung seit einiger Zeit. Das liegt natürlich auch an einem komplett dysfunktionalen politischen System und an einem falsch konstruierten Gesundheitssystem. Aber wir sehen eben, dass die Effekte einer Überindustrialisierung tatsächlich unglaublich auf die menschliche Gesundheit zurückschlagen. Und man darf nicht vergessen, die psychische Gesundheit spielt ja auch eine gewaltige Rolle, auch bei der körperlichen Gesundheit. Also wir wissen, dass wenn Menschen eben unter psychischen Erkrankungen leiden, unter Depressionen und anderen Phänomenen, sind die Selbstheilungskräfte des Körpers extrem geschwächt. Das hängt unmittelbar auch mit dem Abwehrsystem zusammen. Und deswegen ist es aus gesundheitspolitischer Perspektive dringend geboten, dass wir eben auch lernen, anders zu wirtschaften. Und ein Faktor, der die auf die Gesundheit auch sehr drückt, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Studien zu, ist eben auch der Druck am Arbeitsplatz und die zunehmende Konkurrenz. Also die Glücksforschung, die ökonomische Glücksforschung, kommt ja auch zu dem Schluss, dass Vertrauen in seine Mitmenschen ein ganz erheblicher Faktor für das Wellbeing, für die Gesundheit ist. Und in dem Maße, wie wir eben auch in einem wirtschafts- und politischen System gegeneinander ausgespielt werden, was weiß ich, Bio-Deutsche gegen Migranten, diese Einkommensgruppe gegen die nächste und so weiter, geht gesellschaftliches Vertrauen, Vertrauen in Mitmenschen flöten und die Gesundheit geht auch bergab. Und also insofern ist eine kooperative Gesellschaft eine, die psychisch gesünder ist und dann auch am Ende körperlich gesünder ist.
Dann schlägst du jetzt schon schön die Brücke zu unserer Abschlussfrage. Und zwar freuen wir uns immer über Ideen, wie wir Zukunft gestalten können, ganz im Sinne von dem Podcast-Titel. Und ja, warum unser Denken und Handeln relevant ist, gerade ja auch im Anbetracht von den ganz großen und verworrenen Systemen, über die wir jetzt miteinander gesprochen haben, fühlen wir uns ja manchmal irgendwie eher ohnmächtig. Hast du
eine Idee, die du uns mitgeben kannst, wie wir Zukunft gestalten können?
Ja, also ich denke mal, das kann man ja von den kleinen zu den größeren Kreisen ausweiten. Also ich glaube, dass erstmal die Gestaltung für die Gestaltung der Zukunft ganz wichtig ist, dass man mit lebenden Personen in echten Räumen kommuniziert und über diese Fragen kommuniziert. Nichts dagegen, auch einen schönen Podcast mit euch zu machen und das Internet zu nutzen. Aber ich glaube, die Übernutzung von vermittelnden Maschinen führt eben zu mehr Einsamkeit und führt auch dazu, dass es schwieriger ist, Gesellschaft zu verändern. Und das betrifft übrigens auch die Bubbles in den Social Media, wo sich die Leute, die ungefähr einer Meinung sind, dann immer in derselben Bubble aufhalten. Aber es gibt keinen gemeinsamen gesellschaftlichen Raum mehr. Und einen gemeinsamen gesellschaftlichen Raum zu schaffen, kann im ganz Kleinen anfangen. Das kann im Freundeskreis anfangen. Das kann mit kleinen Veranstaltungen anfangen. Und ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens ist, milieuübergreifend zu arbeiten. Also nicht nur mit den eigenen Freunden, die ähnliche Ideen haben, eine ähnliche akademische Ausbildung haben und so zu sitzen, sondern eben über die Milieugrenzen hinweg auch mit Leuten sprechen, die vielleicht auch anderer Meinung sind, die die Welt anders sehen, aber live mit ihnen sprechen. Also nicht über Instagram oder über sonst was sich auch an die Gurgel gehen. Es ist ja auch sehr polarisiert in unserer Gesellschaft. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Punkt, auch der natürlich auch Konflikte erlebbar macht, aber wo man auch Überraschungen erleben kann, dass man plötzlich mit Menschen, mit denen man gar nicht dachte, dass man irgendwo eine Gemeinsamkeit findet, sie findet. Also diese Räume sind sehr wichtig. Man kann auch geschichtlich als Historiker, muss ich das sagen, zeigen, dass da, wo es Bewegungen gelungen ist, milieuübergreifend zu werden, sie den größten Effekt in der Regel hatten. Man denke an die 60er und 70er Jahre, nehmen wir die USA, wo die Bewegung gegen den Vietnamkrieg zusammengearbeitet hat mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, mit der beginnenden Welle von feministischen Bewegungen, mit der Welle von ökologischen Bewegungen, Greenpeace zum Beispiel und Friends of the Earth sind ja aus der Friedensbewegung hervorgegangen. Das war gegen Atomwaffentests bei der Organisation. Das war damals sehr verbunden und das hat eben einen Impact dann geschaffen, der tatsächlich denjenigen, die diese große Maschine steuern und ihre Macht behalten wollen, Angst gemacht hat. Es gibt einen interessanten Bericht, The Crisis of Democracy heißt er, ein Bericht an die Trilaterale Kommission, wo sich Leute wie Samuel Huntington und so weiter darüber auslassen, dass es sehr beunruhigend ist, dass plötzlich marginalisierte Gruppen aus der Gesellschaft zusammenkommen und Veränderung fordern. Das hat Leute wie Huntington sehr besorgt. Aus meiner Perspektive war das etwas Gutes. Und das ist etwas, was im Moment sehr schwierig zu erreichen ist. Wir sehen zum Beispiel, dass die ökologischen Bewegungen und die Friedensbewegungen zerstritten sind, dass es teilweise schwierig ist, miteinander zu kommunizieren. Da gibt es auch Sachthemen, über die gesprochen werden muss. Aber meines Erachtens ist es ganz wichtig, zu versuchen, die Brücken zu bauen und sich nicht weiter in die eigene Bubble zurückzuziehen. Weil dann entstehen Räume, in denen eine neue Dynamik entstehen kann. Und wenn wir das jetzt mal zum Beispiel auf die aktuellen Themen Klima, Biodiversität auf der einen Seite und die Friedensthemen auf der anderen Seite sehen, also ich habe in letzter Zeit viel zu den Friedensthemen auch gearbeitet, dann sehen wir, dass da sehr viele Schnittmengen sind, weil die Aufrüstung, die wir jetzt in Europa und speziell in Deutschland vorhaben, ne, Vervierfachung des Militärbudgets, das schränkt eben die Räume extrem ein, eine ökosoziale Transformation überhaupt auf den Weg zu bringen. Ne. Weil die Gelder komplett in die Rüstung fließen, weil gesagt wird, ja, Ökologie, Klima, das sind alles Nebenwidersprüche, da kümmern wir uns vielleicht später drum. Jetzt müssen wir erstmal aufrüsten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da zusammenzuarbeiten, Differenzen anzusprechen, aber die Schnittmengen zu sehen. Denn für den größten Teil der Menschen in Ländern wie Deutschland, aber im globalen Süden sowieso, gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten. Ne? Wir müssen das Geld in neue ökologische und soziale Strukturen stecken und nicht in eine neue Blockkonfrontation.
Also schön, dass du da eigentlich auch gerade die Verbundenheit wieder ansprichst. Da schließt sich dann ja der Kreis auch wieder zu dem, was Sabine gesagt hat. Verbundenheit nicht nur eben zur Natur, also zu unserer Mitwelt, sondern eben auch zwischen Gruppen und Gruppierungen. Also wieder untereinander mehr in die Verbindung zu gehen, auch um ja letztendlich wirksam zu sein. Ja, Fabian, total spannend. Ja, herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Jetzt hatten wir zwei ganz intensive Gespräche mit Dominik und Fabian über Natur.
Im ganz Konkreten über das Staunen und die Faszination und wie es so ist, so wirklich auf Ebene mit Insekten und Vögeln zu sein. Ja, und gleichzeitig total abstrakt über unser Verhältnis zur Natur, auch im Laufe der Entwicklung und was das mit uns als Gesellschaft macht. Wir haben von Sabine den Blick zu Planetary Health, der so alles verbindet, gehört. Hanna, wie geht's dir jetzt gerade? Was geht dir noch so durch den Kopf?
Ja, eigentlich genau das, was du gerade in deiner Frage auch schon angesprochen hast, nämlich die Vielfalt von den Perspektiven. Also das war ja auch das, womit Fabian gerade abgeschlossen hat, nämlich milieuübergreifend zu sprechen. Und gerade denke ich, wir haben ja hier im Podcast auch schon einige Perspektiven versammelt. Also heute haben wir Zugänge über Kunst, über Philosophie und über Geschichte betrachtet und natürlich aber auch über in die Natur gehen und den direkten Kontakt zur Natur gesprochen. Und diese Vielfalt ist ja irgendwie auch was, was ganz zentral zu Planetary Health dazu gehört. Also Planetary Health versteht sich nicht nur als eine Disziplin, sondern als ein Feld, was transdisziplinär funktioniert. Da haben die Wissenschaften ihren Platz, aber auch ganz entscheidend wird es in der Zivilgesellschaft mitgestaltet. Also eigentlich bei allen, die jetzt hier gerade zuhören. Und gerade denke ich, wie wichtig das ist und wie sehr das eben zu dem Blick passt, den wir hier im Podcast vermitteln wollen. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal mehr das Gefühl, rausgehen zu wollen und mit verschiedenen Menschen sprechen zu wollen, als eine Sache, die ich von dem Podcast heute mitnehme und auch gerne unseren Zuhörern mitgeben möchte. Also sprecht mit Leuten, mit denen ihr sonst nicht sprecht. Sprecht mit ihnen zum Beispiel über diesen Podcast oder über Sachen, die euch am Herzen liegen, damit diese Erfahrung von Verbundenheit auch weitergetragen werden kann und wir uns dann mit anderen verbinden können.
Ja, die Verbundenheit, das hat mich heute auch nochmal beschäftigt, muss ich sagen. Und ich glaube, da werde ich auch noch weiter drüber nachdenken. Und ich will das von dir auch nochmal bestärken, dieser Planetary Health Blick als die größte Perspektive, die man eigentlich überhaupt einnehmen kann und dass das einfach in alle Disziplinen so dazugehört. Letztendlich sind ja die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, so riesig, dass auf keinen Fall irgendwie das an einzelnen Menschen oder einzelnen Professionen jetzt liegen kann, sich dieser Herausforderung zu widmen. Und da sind ja alle Zugänge, alle Kompetenzen gefragt, alle Menschen gefragt, einfach ja Teil der Lösung zu werden. Und ja, Visionen, das kam ja von Fabian heute auch nochmal kurz auf, Visionen mitzugestalten, ja, an Lösungen gemeinsam zu arbeiten. Wir sprechen ja oft auch von diesen ungewöhnlichen Bündnissen oder ungewöhnliche Allianzen schmieden, weil daraus einfach was Neues entstehen kann. Und ja, ich glaube so dieses, Sabine hatte das auch angesprochen, wir lösen die Probleme ja nicht auf die gleiche Art und Weise, wie sie gekommen sind, sondern wir brauchen auf jeden Fall neue Ideen. Wir brauchen kreative Ansätze, Lösungen. Und ja, auch die Kreativität, das ist ja Teil der Kunst. Ja, da gehört die Kunst ganz klar dazu und da braucht es eben auch noch neue Verbindungen, damit wir auf die neuen Denkweisen kommen, auf neue Ideen kommen, neue Wege gehen.
Ja, neue Sachen. Und aber es wurde bei Sabine ja auch voll klar, dass vieles auch schon da ist und dass wir einerseits eben Neues brauchen, aber andererseits auch Altes und schon Existierendes brauchen. Also gerade auch Sachen, die es gibt und wo Sachen funktionieren. Da will ich auch nochmal auf indigenes Wissen und indigene Praktiken verweisen. Also wir wissen ja, dass etwa 80% der Biodiversität der Erde dort zu finden ist, wo indigene Menschen leben. Also da funktioniert ja etwas. Und da können wir vielleicht mehr hinhören. Also auch wenn diese Perspektive jetzt heute gar nicht so viel Raum bekommen hat in unserem Gespräch, was unter anderem einfach daran liegt, dass wir einen deutschsprachigen Podcast machen, nehme ich das auch als eine Einladung, indigenen Stimmen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Und da gibt es auch tolle Ressourcen und die verlinken wir natürlich sehr gerne in den Shownotes.
Ja, und wenn ihr schon in die Shownotes guckt, dann hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, liked die Episode und empfehlt uns weiter. Folgt Fabians Einladung, mit Menschen zu sprechen. Nächstes Mal wird es dann ganz angewandt. Da geht es nämlich um Kinder und wie wir ein möglichst gesundes Aufwachsen in diesen Zeiten unterstützen und gestalten können. Wir freuen uns schon darauf. Tschüss.
Macht's gut.
Dies ist eine Präventionsinitiative von BARMER und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.